Unter Beachtung des gebotenen Abstandes war es die erste Präsenzpressekonferenz des DGB und seiner 8 Mitgliedsgewerkschaften nach dem Corona-Lockdown. Neben den vielen Pressevertretern vor Ort bestand aber auch die Möglichkeit, sich online zuzuschalten, was ebenfalls genutzt wurde. Dr. Merdat Payan D., Vorsitzender des DGB-Bezirks Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt, erläuterte eingangs die Ausgangslage in Niedersachsen.
Wir haben ein Wachstumseinbruch in Niedersachsen bei ca. 17%. Im Mai waren 80.000 Betriebe, haben sie in Niedersachsen Kurzarbeit angezeigt. Dahinter verbirgt sich über 1 Million Menschen beschäftigt. Und das muss man vor Augen führen, das ist die Rede über Niedersachsen. 1 Million Beschäftigte dann praktisch stark betroffen sind. Wir können nicht auf ein Wunder aus dem Ausland warten. Das ist das Wunder, sondern wir müssen wir selbst bewirken. Das bedeutet, wir müssen selbst mit einem geeigneten Programm versuchen, praktisch diese Wirtschaft wiederum anzukurbeln. Deshalb, für dieses Ziel, haben wir ein Drei-Säulen-Konzept ausgearbeitet, weil aus unserer Sicht müssen wir sowohl Sofortmaßnahmen mittel- und kurzfristig, aber auch langfristig miteinander verbunden sein, um praktisch auch solche Effekte auszulösen. Aus unserer Sicht braucht Niedersachsen ein Konjunktur- und Investitionsprogramm, das mit einem großen Volumen ausgestattet ist, nachhaltige Ziele verfolgt und unmittelbare Impulse setzt. Unser Anliegen ist nicht anders als ökonomische und soziale Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden und dementsprechend aus der Corona-Krise eine Chance zu machen für die Zukunft des Landes.
Kern des Konjunktur- und Investitionsprogrammes ist ein Drei-Säulen-Konzept zur schnellen Belebung der niedersächsischen Wirtschaft und Beschäftigung. Die drei Säulen umfassen die Vorbedingungen und Krisenprävention, dann die Stärkung der Binnennachfrage und schließlich Investitionen in die Zukunft Niedersachsens. Zur ersten Säule der Krisenprävention sprach Laura Poth, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen. Sie legte die Lupe auf die Schwachstellen, die Corona offenlegt, besonders auch im Gesundheitsschutz, wie es sich drastisch in der Fleischindustrie offenbart.
Mein erstes Thema ist der Gesundheitsschutz und gute Arbeit. Und da bitte ich Sie, die Lupe mal auf die Fleischwirtschaft zu halten. Wenn nämlich unter miesesten Bedingungen gearbeitet wird, dann verbreitet sich das Virus eben ganz mies, ganz schnell unter den Beschäftigten. Und deshalb sagen wir, alle Beschäftigten, egal welcher Branche, die brauchen in allererster Linie den höchstmöglichen Schutz vor einer Ansteckung. Aber wir sagen auch, Gesundheitsschutz ist natürlich mehr als nur Virenschutz. Deshalb muss insgesamt gelten, kein Abbau von bewährten Standards unter dem Deckmantel der Corona-Krise. Das bedeutet ganz konkret, Hände weg von Ladenöffnungen am Sonntag, keine Deregulierung der Arbeitszeitverordnung und Hände weg von Schutzregelungen aus dem Berufsbildungsgesetz.
Und grundsätzlich dürften öffentliche Aufträge nur an Betriebe gehen, die sich an die Tariftreue halten. Zu einer krisenfesten Wirtschaft zählt für Gewerkschafterin Poth auch, dass wichtige Wertschöpfungsketten funktionieren. Lieferketten etwa bei lebenswichtigen Arzneimitteln wie Insulin oder auch Schutzkleidung und Atemmasken müssten gesichert werden. Hier kann sie sich auch Unternehmensbeteiligungen des Landes vorstellen, um Insolvenzen zu verhindern. Und auch der öffentliche Dienst müsse gestärkt werden, so Poth.
Ich zähle nochmal auf, Verwaltung, Feuerwehr, innere Sicherheit und Bildung, das sind Bereiche, die zusammengehören wie Hemd und Kragen. Und wir drei öffentlichen Dienstgewerkschafter, Detlef Arting, Dietmar Schilf und ich, wir stehen dafür auch solidarisch zusammen für die Stärkung genau dieses öffentlichen Dienstes. Zu einem handlungsfähigen Staat gehören eben vor allem auch die Kommunen. Und von denen sind gerade viele unverschuldet in eine richtige Krise geraten. Durch wegbrechende Gewerbesteuer, durch außerordentliche Ausgaben, um das öffentliche Leben überhaupt aufrechtzuerhalten und. Deshalb brauchen wir einen Rettungsschirm in Form eines Fonds von Bund und Ländern. Wir brauchen ein Notfallprogramm für die Unternehmen des ÖPNV und damit die Kommunen nicht in Zukunft gezwungen sind, alles zu privatisieren, brauchen wir Angebote öffentlicher Partnerschaften.
Beim angeschlagenen öffentlichen Nahverkehr könnten durch die öffentliche Hand geführte Betriebe mit fairen Arbeitsbedingungen speziell gefördert werden. Auch im Gesundheitswesen sei ein Masterplan nötig, denn es könne nicht sein, dass Privatisierungen dazu führen, dass die Gewinnorientierung vor der Vorsorgeorientierung stehe. Und letztlich lag der Fokus der GEW-Vorsitzenden auch auf dem Bildungswesen mit vorsintflutlich ausgestatteten Schulen und personeller Unterbesetzung von der Kita bis zur Hochschule. Jede Menge Handlungsbedarf also bei der Krisenprävention der ersten Säule des Investitionspaktes. Die zweite Säule betrifft die Stärkung der Binnennachfrage. Dazu müsse die Einkommenssituation der Haushalte verbessert werden. Dazu müsse zunächst die Tarifbindung gestärkt werden, so Ralf Becker, Landesbezirksleiter der IG Bergbau Chemie und Energie.
Viele reden davon, systemrelevante Berufe aufzuwerten. Ja, wir wollen, dass die nachhaltig aufgewertet werden. Und wir machen da tatsächlich auch einen Unterschied. Das ist gerade ja nochmal genannt worden. Wir wollen, dass Tarifbindung existiert. Und wir können jetzt auch durch Unterstützungsleistungen Tarifbindung fördern. Wir können nämlich klar definieren, dass dort, wo eine Tarifbindung existiert, auch gefördert wird. Und wir können damit natürlich auch mehr Betriebe in die Tarifbindung hineinbringen. Das kann Politik mit organisieren, mit uns. Ich glaube, es ist notwendig, weil wir müssen langfristig und dauerhaft die systemrelevanten Berufe tatsächlich ein wenig stärken und stützen.
Neben der Aufwertung systemrelevanter Berufe müsse es Härtefallfonds für Beschäftigte und Arbeitslose geben, einen Schutzschirm für Beschäftigte im Gastgewerbe und auch einen Schutzschirm für Ausbildungsplätze. Das Konsumverhalten könne außerdem gestärkt werden über die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes aus dem Fonds auf mindestens 80% bzw. 87%. Oder auch durch zeitlich befristete Konsumschecks für Menschen mit geringem und auch mittleren Einkommen. Wenn sich die Menschen im Land wieder etwas leisten könnten, helfe das auch der niedersächsischen Wirtschaft. Zielgerichtet sollen besonders jene Branchen im Land gefördert werden, die durch die Corona-Krise besonders hart getroffen wurden. Und das gelte in Niedersachsen ganz besonders für die Autoindustrie. So Gewerkschafter Becker von der IGBCE.
Ungefähr 40% unserer Wirtschaftsleistung in diesem Land hängen von der Automobilindustrie ab. Und das kann man wollen oder nicht wollen, das ist ziemlich egal. Wenn wir die nicht stützen und wenn wir über den Weg nicht eine zusätzliche Nachfrage generieren, dann halten wir 40% der Wirtschaftskraft dieses Landes unterm Deckel. Ich halte das für falsch. Und wir als DGB halten das insgesamt für falsch. In Niedersachsen, sowieso ein ziemliches Automobilland, ist ja nicht nur VW, sondern wir haben in der Tat auch eine ganze Menge an Automobilzulieferern. Die sind im Übrigen fast alle gerade in Kurzarbeit. Die können auch gar nicht produzieren, weil ja nichts abgenommen wird. Also insofern, wir reden nicht nur über die Endproduzenten, sondern wir reden im Wesentlichen auch über das Ganze an Industrie, was dahinter steht. Und wenn wir denn Elektromobilität weiter fördern wollen, wenn wir denn eine Wende in der Mobilität der Menschen fördern wollen, dann gehört auch dazu, dass wir E-Autos letztendlich mit fördern. Dann gehört aber auch dazu, so ehrlich muss man glaube ich sein, dass man die Antwort darauf gibt, dass VW und andere morgen gar keine E-Autos liefern können, jedenfalls nicht in der Menge, wenn das jetzt wirklich alle Bürger machen würden. Sondern wird es Lieferfristen geben. Mit anderen Worten, sich ausschließlich darüber zu unterhalten, ein E-Auto zu unterstützen, halte ich für falsch. Wir müssen darüber nachdenken, was denn mit dem Zeitraum dazwischen ist. Und genau da machen sich auch Abwrackprämien. Wir können nämlich, wenn man die Euro 4-Norm als Basis nimmt, also Euro 4 und schlechtere Euronormen PKWs abwracken und das mit einer Prämie versehen, wenn die Zeit bis zum Liefertermin des Elektrofahrzeugs mit einem weniger umweltschädlichen PKW, aber Verbrenner-PKW genutzt wird. Auch das macht Sinn, es stützt die Automobilindustrie, es stützt die Zulieferer und es würde letztendlich auch eine Hilfe sein, einen Weg zu gestalten hin zur Elektromobilität, den wir alle wohl wollen, der aber von heute auf morgen nicht passieren kann. Es fehlt an Infrastruktur und es fehlt auch an produzierten Fahrzeugen in Deutschland.
Anders also als die SPD in der Bundesregierung wollen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften also auch Kauf- und Abwrackprämien für Autos mit Verbrennungsmotoren. Der Kauf von E-Bikes und Lastenfahrrädern übrigens sollte nach den Plänen auch mit Prämien gefördert werden. Das vorgelegte Konzept sieht dabei auch vor, dass die Investitionen unabhängig vom jährlichen Landeshaushalt ermöglicht werden. Für Gesamtdeutschland schätzten Experten den Investitionsbedarf auf 100 bis 150 Milliarden Euro. Auf Niedersachsen entfielen davon etwa 10%, was einen Bedarf von 10 bis 15 Milliarden Euro für den Niedersachsenfonds bedeuten würde. Die Minuszinsen seien eine einmalige Chance zur Modernisierung des Landes, so der DGB-Vorsitzende Merdat Payande.
Wir schlagen eine radikale Veränderung in der Ausrichtung der Finanzierung von Investitionen. Wir schlagen vor, dass physische Investitionen, Investitionen im Sinne der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auf einen Investitionsfonds zu verlagern. Und dementsprechend, wir nennen das an Niedersachsenfonds in Analogie zu N-Bank, so ein N-Fonds, der praktisch mit dem Auftrag bekommt, praktisch einen Masterplan zur Modernisierung unseres Landes, unseres Kapitalstocks, der öffentlichen Investitionen vorzubereiten und dementsprechend auch das Land langfristig zu modernisieren. Das hat einen Vorteil, dass die Spielräume im sogenannten Kernhaushalt auch für große damit können wir die Dinge, die praktisch dauerhaft sind, Personalkosten sind, in viele sogenannte konsumtive Ausgaben sind, da wir Luft zum Atmen bekommen und dementsprechend auch diese auch angehen. Und auf der anderen Seite schaffen wir das, die historische Chance, 30-jährige Anleihen sind mit Minuszins versehen, dass wir diese historische Chance nutzen wie eine Prämie für uns, diese historische Finanzierungsseite für unsere Zukunft, Versuchsinvestitionen zu sichern. Und deshalb sagen wir, ein Investitionsfonds hat den Vorteil, dass wir überjährig planen. Wir werden nicht zum Spielball der Haushaltsauseinandersetzungen über den Haushalt. Es gibt diese Aufteilung auch den Investoren und zur Öffentlichkeit auch Planungssicherheit. Wir können langfristig planen. Wir können auch alle Investitionen, die wir tätigen, auch mit einem Tickungsplan sehen. Und ein Fonds kann es in der Lage, praktisch die gesamte Infrastruktur gut zu handeln, Know-how zu sammeln und in Kooperation etwa mit den Unternehmen aus der Bauindustrie diese Pläne anzugehen, ohne so unsicher zu sein, ob die Finanzierung sicher ist.
Das Land müsse grundsaniert und klimafreundlich modernisiert werden, so Gewerkschafter Payande. Dies biete Wachstumschancen für innovative Unternehmen und Branchen. Geplant sind Investitionen in die Bildungsinfrastruktur, die Krankenhausinfrastruktur, in die Energiewende, in klimafreundliche Produkte und Maschinenparks, den öffentlichen Nahverkehr und Maßnahmen zur sozial-ökologischen Verkehrswende, die Digitalisierung und in bezahlbaren Wohnraum einschließlich einer energetischen Gebäudesanierung.